Heute im SFU-Podcast Stefan Karal. Ich darf Duzim sagen, wir kennen uns schon länger, aber er ist auch aus Eisenstadt, aber korrekterweise muss ich ja sagen, er ist Marc Jur und ja, ist beim Vienna International Arbitral Center der WKO tätig und ja, Österreich hat sich als Schiedsstandort etabliert, eh schon bewährt seit Jahrzehnten. Und zwischen den 19 führenden internationalen Schiedsinstitutionen ist ja das WIAG auf Platz 6 oder 7. Ja, also jetzt die Bühne ist frei für dich. Bitte Stefan, stell dich vor und was ist dein Aufgabenbereich?
Vielen Dank einmal für die Einladung, Andrea. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und ein bisschen über die Schiedsgerichtsbarkeit und das WIAG zu sprechen. Ich bin seit 1,5 Jahren bei der WIAG. Ich habe davor Jus in Wien studiert am Juridikum. Und bin dann über den Umweg vom Rechtsanwaltskonzipienten zu WIAG gestoßen und habe das Glück gehabt, dass ich während meiner Studentenzeit eben schon mit der Schiedsgerichtsbarkeit und mit Arbitration in Kontakt gekommen bin, weil ich in einer größeren Kanzlei oder Praktikant war und der dortige Partner sehr versiert und sehr viel im Schiedsrecht gemacht hat. Habe das dann während meiner Konzipientenzeit und eigentlich auch wegen der Studiumszeit ein bisschen aus den Augen verloren, weil es doch eher ein spezifischer Rechtsbereich ist. Und war dann sehr froh, wie ich dann eben, es war im Herbst 2018, die Ausschreibung gesehen hat, dass die WIAG eben einen Legal Counsel sucht. Habe mich dort beworben und das hat Gott sei Dank hingehauen. Ja, was ist meine Aufgabe bei der WIAG? Wir administrieren Schieds- und Mediationsfälle und das grundsätzlich, also das täglich Brot von uns Legal Counsel ist quasi die Administrierung von diesen Schiedsfällen. Das heißt, jeder Schiedsfall ist einem Case Manager zugeordnet, einem Legal Counsel zugeordnet. Derzeit sind wir drei und wir halten da eben das Verfahren im Laufen. Wir leiten die Klage weiter, wir schreiben die Kostenvorschüsse vor. Wir sind zuständig dafür, dass Hearings organisiert werden, wenn das so gewünscht ist von den Parteien. Und das ist eigentlich so 40-50% Teil meines Aufgabenbereichs. Und die restliche Zeit nutzen wir eigentlich dazu, dass wir auch die Schiedsgerichtsbarkeit in Österreich fördern. Also wir publizieren. Wir organisieren Veranstaltungen, wir organisieren Meetings in unseren Beiräten, weil das WIAG hat mittlerweile auch drei Beiräte, einen Mediationsbeirat, einen internationalen Beirat, einen nationalen Beirat. Und da ist es natürlich unser Ziel, dass wir die Schiedsgerichtsbarkeit in Österreich fördern und eben auch einem größeren Adressatenkreis zugänglich machen. Und ja, es ist eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit. Ich bin sehr froh, dass man da irgendwie das Kernjuristische auch mit organisatorischen Aufgaben verbinden kann. Und es ist eine großartige Community, mit der man super zusammenarbeiten kann. Also es macht sehr viel Spaß.
Es klingt doch großartig. Schiedsgerichtsbarkeit jetzt allgemein und die Verfahren und eure administrativen Tätigkeiten für die Leute, die vielleicht jetzt beginnen, erst Jus zu studieren oder noch ganz am Anfang sind, was kann man sich darunter vorstellen? Streitbeilegung, aber wie? Also erklär es.
Genau. Also Schiedsgerichtsbarkeit, normalerweise, es geht mir davon aus, in einem Rechtsstaat, dass zivilrechtliche Ansprüche vor staatlichen Gerichten erstritten werden können. Allerdings ist auch einer der Grundsätze bei uns, dass es die Privatautonomie gibt. Das heißt, dass die Parteien selber darüber entscheiden können, was mit ihren Ansprüchen passiert. Sie müssen ja auch nicht streiten gehen vor das Gericht, sie können sich auch vergleichen. Und es ist eben auch eine Möglichkeit, dass ich sage, okay, ich will nicht, dass ein öffentliches, staatliches Gericht über meine Ansprüche entscheidet, sondern ich möchte eben, dass ein privates Gericht von einem Richter, den ich mir selber auswähle, zu Regeln, die ich mir selber auswähle, über diesen Anspruch entscheidet. Jetzt ist natürlich immer die erste Reaktion, ja, das ist ja Wahnsinn, ich kann mir den Richter aussuchen und dann kann ich mir aussuchen, was für Recht anwendbar ist. Das ist ein bisschen, wird da nicht immer irgendeiner gelegt quasi. Aber es ist eben so, dass ich nicht einseitig, also grundsätzlich nicht einseitig vor so ein Schiedsgericht gezerrt werden kann. Das heißt, es ist immer Voraussetzung, dass sich die Parteien ausmachen, okay, ich möchte dieses und jenes Schiedsgericht zu diesen und jenen Regeln haben, die sollen dann über meine Ansprüche entscheiden. Und geboren ist das Ganze eigentlich auch, das Schiedsgerichtsbarkeit gibt es schon seit 200-300 Jahren, also das ist nichts Neues. Das kommt eigentlich aus dem Handel, das waren die klassischen Handelsstreitigkeiten, wo vielleicht wenn ein Portugiesischer mit einem holländischen Seefahrer gestritten hat, dann wollte natürlich der Portugiese nicht vor ein holländisches Gericht und der Holländer wollte nicht vor ein portugiesisches Gericht und dann haben sich die ausgemacht, hey, wie schaut es aus, wenn wir einfach einen Gerichtsstand machen, da einigen wir uns beide, wenn die ein Urteil sprechen, dann erkennen wir das an. Und dann sind wir eben quasi nicht in der Gefahr, dass irgendwie der Staat eingreift in dieses Verfahren, was ja heutzutage natürlich nicht mehr so ein Problem ist, gerade in den westeuropäischen oder in den europäischen Ländern. Aber es gibt durchaus noch, da gibt es ja auch von der Uni wieder Statistiken, durchaus noch die Problematik, dass versucht die Regierung in wichtigen Fällen auf Verfahren Einfluss zu nehmen. Und einfach um dem entgegenzustehen, sagt man, okay, wir haben da ein unabhängiges Schiedsgericht, da sollen die Leute über unseren Anspruch entscheiden. Und ein großer Vorteil der Schiedsgerichtsbarkeit ist eben, dass ich mir den Schiedsrichter grundsätzlich aussuchen kann. Das heißt, bei komplexen Rechtsgebieten im Energierecht oder im Post-M&A-Streitigkeiten sind da prädestiniert dafür, suche ich mir wirklich einen Richter aus, der auch Experte auf diesem Gebiet ist. Das habe ich ja im staatlichen Gericht nicht so. Da gibt es zwar auch Experten, aber da kann ich mir den Richter ja nicht aussuchen. Das ist ja bewusst der Disposition der Parteien entzogen. Und da kann es natürlich sein, dass ein Richter, der noch nie einen M&A-Vertrag verhandelt hat, dann über die nachträglichen Gewährleistungsansprüche urteilen muss. Und grundsätzlich wollen die Parteien ja ein Urteil haben, das fair ist und das möglichst seine Richtigkeit und seine Begründetheit in den Verträgen hat. Und das ist einer der großen Vorteile, ist, dass ich eine Expertise habe bei den Richtern.
Entschuldigung, kurz unterbrechen. Einzelrichter, ja, aber es gibt ja auch den Senat von 3 Richter, oder? Oder ist es immer nur ein Einzelrichter?
Genau, also grundsätzlich kann man es sich aussuchen. Bei uns, bei der WIAG, jede Institution hat auch ihre Regeln, wonach dann diese Schiedsverfahren administriert werden. Bei uns sind es die Wiener Regeln. Und bei den Wiener Regeln gibt es eben die Möglichkeit, einen Senat zu wählen. Das sind dann 3 Schiedsrichter oder einen Einzelschiedsrichter. Und auch wieder vorhin, da wird nicht quasi von einer Partei dem anderen der Schiedsrichter aufs Auge gedrückt, irgendwie der beste Freund vor ihm, sondern da gibt es eben Mechanismen, die das erstens verhindern. Und zweitens einmal ist es so, dass beim Einzelschiedsrichter auch die Parteien sich wieder einigen müssen. Und bei einem Senat ist es so, dass beide Parteien einen Schiedsrichter wählen und die 2 Schiedsrichter wählen dann eben den Vorsitzenden. Um nochmal kurz auf die Vorteile auch zurückzukommen. Die Verfahrensdauer ist grundsätzlich bei Schiedsverfahren auch eine geringere. Das ist in Österreich natürlich nicht so schlagend, weil wir eine sehr gut funktionierende öffentliche Gerichtsbarkeit, staatliche Gerichtsbarkeit haben. Aber in anderen Ländern, das Paradebeispiel ist natürlich immer Italien, wo ich teilweise Jahre auf ein erstinstanzliches Urteil warte, ist es natürlich von Vorteil, wenn ich ein Schiedsverfahren habe, das schneller geht. Also bei uns ist die durchschnittliche Verfahrensdauer 12 Monate beim Einzelschiedsrichter und circa 18 Monate bei einem Senat. Das ist jetzt natürlich für ein erstinstanzliches Urteil, ist hier in Österreich circa genauso schnell, aber ich habe eben keinen Instanzenzug bei der Schiedsgerichtsbarkeit. Und die Kosten von Schiedsverfahren ist ein zweischneidiges Schwert. Ab einer gewissen Streithöhe ist ein Schiedsverfahren billiger, weil wenn ich bei Gericht eine Klage einreiche, dann muss ich ja immer die Gerichtsgebühren bezahlen und die sind nach oben hin nicht gedeckelt. Das heißt, ab einem gewissen Streitwert wird halt allein, dass ich die Klage einbringe, relativ teuer. Und das wird natürlich für jede Instanz, die ich beschreiten will, dann wieder teurer. Also wenn man Österreich vergleicht mit WIAG-Schiedsverfahren, habe ich bei circa 1 Million Euro, wenn ich einen Senat habe, so den Break-Even-Point. Und bei einem Einzelschiedsrichter ist es sogar noch deutlich drunter, da sind wir circa bei 120.000 Euro Streitwert.
Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche.
Ja.
Ist ja nicht auch so eine Änderung, irgendwas habe ich gelesen, dass wir es 40% erhöhen oder niedriger machen können, auch die Kosten dann während dem Verfahren, je nachdem, wie schnell oder langsam.
Genau, also wir haben Bestimmung drinnen, also die Schiedsrichter werden eben auch bezahlt. Die Schiedsrichter werden bezahlt eben nach einer Honorartabelle, die bei uns in den Regeln festgelegt wird. Und die Generalsekretärin, also meine Chefin, die Frau Dr. Fremund Wolf, die hat die Möglichkeit, je nach Effizienz und nach Schwierigkeit des Falls das Honorar zu erhöhen oder eben auch zu senken. Also das Senken kommt fast nie vor. Das ist eher so ein bisschen ein Druckmittel für uns als Institution, dass eben ein Schiedsspruch auch relativ schnell erlassen wird. Die Erhöhung kann schon vorkommen, gerade wenn es ein geringer Streitwert ist und es wirklich ein komplexer Sachverhalt mit Aufrechnungen ist, dann verwenden wir das auch. Und vielleicht der letzte und der wichtigste Punkt für die Vorteile der Schiedsgerichtsbarkeit ist, dass der Schiedsspruch auch wirklich in fast weltweit vollstreckt werden kann. Also ich habe eben hier das New Yorker Übereinkommen, das ist von über 160 Staaten, also de facto jeder, der internationalen Handel betreibt, ratifiziert. Und wenn ich jetzt einen Schiedsspruch habe, der von einem amerikanischen Schiedsgericht erlassen wird und da möchte ich mit diesem Schiedsspruch in Österreich Exekution führen, dann kann ich das ohne ein Anerkennungsverfahren machen. Und das hat eben den riesigen Vorteil, weil bei einem normalen staatlichen Urteil, da sind wir noch weit nicht so weit, da gibt es zwar innerhalb der EU, gibt es eben die Verträge, die das bereits anerkennen, aber beispielsweise mit USA und mit China, also auch einem wichtigen Handelspartner von Österreich, gibt es diese Möglichkeit eben noch nicht. Und dann muss ich dann wirklich mit einem österreichischen Urteil, wenn ich in den USA vollstrecken will, muss ich dort wirklich so ein Anerkennungsverfahren durchlaufen. Und das dauert dann auch wieder Zeit. Also das ist eigentlich der größte Vorteil, den die Schiedsgerichtsbarkeit hat.
Okay, ja, danke schön. Urinteressant. Jetzt habe ich ein paar Fragen. Und zwar, weil du ja auch die staatlichen Gerichte erwähnt hast. Wie ist denn eigentlich das Verhältnis von staatlichen Gerichten, österreichischen staatlichen Gerichten zu WIAG, beziehungsweise können die sich in Schiedsverfahren dann einmischen? Oder wie läuft das? Können Schiedsinstitutionen beziehungsweise Schiedsgerichte auch vorläufige Maßnahmen dann erlassen? Wie werden die dann vollzogen? Wie funktioniert das dann?
Also grundsätzlich ist es so, dass wenn ich eine Schiedsklausel habe, dass ich dann nur vor ein Schiedsgericht kann. Also ich kann dann nicht vor ein staatliches Gericht gehen. Also ich kann schon gehen, das müsste dann abgewiesen werden. Und die Schiedsgerichte an sich haben eben auch die Kompetenz. Kompetenz heißt das. Das heißt, wenn ich darüber streite, ob die Schiedsvereinbarung gültig ist oder nicht, liegt es eben am Schiedsgericht zu entscheiden, ja, ich bin zuständig oder nein, ich bin nicht zuständig. Also von dem her sagt man, dadurch, dass sich die Parteien darauf geeinigt haben, müssen sie jetzt quasi auch diesen Weg beschreiten. Auf der anderen Seite kann ich sagen, sie sind auch nicht ewig dran gebunden, weil genauso wie ich mich darauf einigen kann, ich möchte jetzt ein Schiedsverfahren haben, kann ich nachträglich sagen, nein, ich mag eigentlich kein Schiedsverfahren haben und dann gehe ich einfach vor staatliches Gericht. Und wenn dann eben nicht gerückt wird, hey, es gibt eine Schiedsklausel, eigentlich sind die staatlichen Gerichte nicht zuständig, kann ich mich auf das Verfahren einlassen und es schadet auch nicht. Und ja, es ist richtig, ich kann auch einstweilige Verfügungen, da gibt es also erlassen, dann kommt ein Zusammenspiel zwischen den staatlichen Gerichten und den Schiedsgerichten. Und das ist auch in den Wiener Regeln vorgesehen, dass so etwas möglich ist.
Okay, weil du ja die Vorteile angesprochen hast. Ich tue mir ein bisschen schwer mit dem Vorteil, es wird auch als Vorteil genannt, dass Anfechtbarkeit bzw. die Aufhebung von Schiedssprüchen, dass das eben nicht so einfach ist. Und das ist ja auch an das unzentrale Modellgesetz basierend auf dem. Und es gibt ja nur wenige Gründe, warum man wirklich einen Schiedsspruch jetzt aufheben kann. Ich glaube, beim OGH ist das dann die erste und letzte Instanz. Richtig, ja. Und ist es nur beim Verstoß gegen Ordre Publik möglich oder welche Gründe führen zu einer Aufhebung?
Also wir haben, das ist richtig, es ist einer der Vorteile, warum die Verfahren auch kürzer dauern, ist, dass grundsätzlich der Instanzenzug ausgeschlossen ist. Also es gibt jetzt kein Gericht, das über einen Schiedsspruch inhaltlich noch einmal drüber schaut. Also inhaltlich ist das, was das Schiedsgericht entscheidet, das biegt auch. Es ist aber auf der anderen Seite schon so, dass wenn es grobe Verstöße gegen eben die Ordre Publique, also gegen Grundsätze, die Waffengleichheit, das rechtliche Gehör, wenn wirklich zivilprozessuale Grundsätze missachtet wurden, besteht schon die Möglichkeit, dass der oberste Gerichtshof, der ist da die erste und letzte Instanz in Österreich, das den Schiedsspruch aufhebt. Aber da ist es wirklich so, das ist jetzt zum Beispiel wirklich nur bei groben Verstößen. Wenn ich jetzt irgendein Beweismittel beantragt habe oder einen Zeugen beantragt habe und das wird vom Schiedsgericht nicht zugelassen, dann reicht es natürlich nicht aus, um eine Aufhebung zu begehren. Auf der anderen Seite, wo der OGH natürlich sehr streng ist, ist, wenn ich sage, okay, die Schiedsklausel an sich, die ist ungültig. Oder wenn ich sage, der Schiedsrichter, der darüber entschieden hat, ist befangen oder war befangen. Also das sind eigentlich so die Klassiker, wo es zu Aufhebungsklagen kommen kann, obwohl der OGH da halt auch restriktiv ist. Ja. Also gerade die Option, dass die Schiedsrichter sind, die unparteilich sind, die unabhängig und die müssen ja nicht nur unparteilich und unabhängig sein, sondern die müssen auch den Anschein erwecken, dass sie es sind. Da hängt sich sie dann oft auf. Und da ist die OGH eben als Kontrollinstanz da. Aber grundsätzlich ist das deswegen auch so, weil die Parteien einigen sich ja eben drauf, dass kein staatliches Gericht inhaltlich drüber schauen soll. Sie wollen ja eben gerade kein staatliches Gericht haben. Und deswegen ist es auch eben im Einklang mit dieser Vereinbarung, dass ich sage, die staatlichen Gerichte sollen inhaltlich nicht noch einmal drüber schauen können.
Okay, aber wenn jetzt eine Partei trotzdem sagt, ja, weil bei staatlichen Gerichten ist es schon so, dass man dann halt Rechtsmittel hat, wenn jetzt, obwohl sie sich geeinigt haben und so weiter, mit dem Schiedsspruch jetzt gar nicht zufrieden ist, gibt es da irgendwelche Möglichkeiten oder ist dann...
Also inhaltlich gibt es keine Möglichkeit, nur wenn eben grobe Verfahrensmängel sind, wenn der Schiedsrichter befangen war und ich das... Also es gibt wirklich nur nach den grobstmöglichen Verfahrensmängeln kann ich das machen. Inhaltliche Mängel, auch wenn eine falsche rechtliche Ausführung, wenn die nicht völlig diametral zur österreichischen Zivilprozessordnung sind oder eben die Sache, über die entschieden war, nicht objektiv schiedsfähig ist oder sind Einzelheiten. Grundsätzlich geht es nicht und das haben sich die Parteien eben vorher so ausgemacht. Und ist halt auch eine Kostenfrage dann. Also eine Aufhebungsklage im OGH ist auch nicht billig.
Okay.
Weil ich bin mir jetzt nicht genau sicher, das sind gleich 5% oder was die Streitwert, sich da gleich einmal zahle. Also es soll eben der OGH auch nicht geflutet werden mit völlig absurden Aufhebungsklagen.
Okay. Schiedsrichter, die Bestellung, wie funktioniert das, Schiedsrichter? Wer sind überhaupt die Schiedsrichter? Das ist ja nicht gleichzusetzen mit normalen staatlichen Richtern.
Genau, also ein Schiedsrichter muss kein Richter sein. Ein Schiedsrichter muss nicht einmal Jus studiert haben. Ein Schiedsrichter muss eigentlich keine Qualifikationen auf sich bringen, weil eben man sagt, aus Grund der Privatautonomie sollen die Parteien entscheiden, wen glauben sie, wer ist geeignet dafür, diesen Streitfall zu entscheiden. Natürlich macht es Sinn, um eben so grobe verfahrensrechtliche Fehler nicht zu begehen, wenn ich jemanden habe, der juristisch und Schiedsverfahren erfahren ist. Das heißt, grundsätzlich ist es bei uns schon so, dass die Schiedsrichter meistens aus dem juristischen Bereich kommen, Anwälte sind oder Professoren auch sind. Auf der anderen Seite macht es natürlich auch Sinn, wenn ich ein großes Bauschiedsverfahren habe, dass ich da, wenn ich dann Ziviltechniker habe oder irgendeinen einen, der halt eben die technische Komponente und das technische Know-how in das Schiedsgericht reinbringt. Ja, und wie schaut das nach den Wiener Regeln aus? Also wie wird ein Schiedsrichter bestellt? Also je nachdem, ob ein Einzelschiedsrichter oder ein Senat vereinbart worden ist, müssen sich die Parteien entweder beim Einzelschiedsrichter auf jemanden einigen oder dürfen jeweils eine Person nominieren. Wenn der Schiedsrichter dann nominiert ist, dann senden wir ihm eine Annahmeerklärung. Darin gibt der Schiedsrichter eben an, dass er unabhängig ist und unparteiisch ist und legt eventuell Dinge offen, die den Anschein erwecken könnten, dass dem nicht so ist. Also wir schauen da als Institution eben drüber, wenn da irgendwelche Dinge drinstehen, die den Zweifel erwecken an seiner Unabhängigkeit, dann wird er von uns entweder nicht bestellt oder, wenn wir uns nicht sicher sind, lassen wir unser Präsidium darüber entscheiden, ob der jetzt unabhängig ist oder nicht. Und als Beispiel, also was irrsinnig oft vorkommt natürlich, da die Schiedsszene in Österreich auch relativ klein ist, es reicht nicht aus, wenn die Partei, die benennt, mit dem Schiedsrichter gemeinsam eine Konferenz, einen Vortrag gehalten hat, wenn sie gemeinsam bei der ABAUT dabei sind, das ist ein Verein zur Förderung von Schiedsgerichtsbarkeit. Also es wird immer wieder, gerade in der juristischen Szene, Überlappungen geben. Aber es soll zum Beispiel nicht sein, dass eine Kanzlei in ihrem Schiedsverfahren zum 7. Mal hintereinander denselben Schiedsrichter benennt. Ja. Und wir haben da eben, da gibt es erstens Rechtsprechung dazu und zweitens mal gibt es da so IBA-Guidelines, wo gewisse Szenarien aufgelistet sind. Da gibt es rote, orangene und grüne, eine rote, orangene und grüne Liste, wo eben Szenarien drin sind, okay, das bei Orangen, das ist offen zu legen. Bei Rot sagt man, das geht grundsätzlich nicht, außer die Parteien stimmen zu. Oder wenn es eben Red non-waivable ist, dann ist das zum Beispiel, wenn ich der Aufsichtsrat des Unternehmens, über das gerade prozessiert ist, kann nicht Schiedsrichter sein. Wenn ich ein enges Familienmitglied, kann nicht Schiedsrichter sein drüber. Okay. Also das ist immer die Frage, die dann oft auftaucht. Ja, aber woher soll ich wissen, dass der Schiedsrichter quasi nicht befangen ist? Und das weiß man eben, indem dass er das offenlegen muss. Wenn es offengelegt wird, entscheidet einmal bei uns das Präsidium drüber, okay, ist das ein Umstand, der ihn jetzt von der Befähigung wegbringt, Schiedsrichter zu sein in dem Verfahren? Oder sagen wir, das ist okay und der kann sicher Schiedsrichter sein? Und wir, wenn man sagt, ja gut, das sind alle kleine Szene, da kennt sich ja jeder und ihr würdet ja nie einen nicht bestellen, der ihr kennt. So ist es natürlich überhaupt nicht, weil wir als WIRG natürlich von dem Ruf auch leben, dass wir Schiedsrichter haben, die unabhängig sind. Und gerade bei Schiedsverfahren, wo man ja quasi nicht von selber seine Verfahren bekommt, sondern man muss ja quasi mit dem Produkt WIRG, unser Schiedsverfahren, muss man werben und muss man ja eine gute Unabhängigkeitsrating auch haben in der Community. Ansonsten werden die Leute einfach die Schiedsklausel mit WIRG nicht mehr in die Verträge schreiben und das ist natürlich nicht in unser Interesse. Und auch wenn wir viele der Schiedsrichter, die wir bestellen, persönlich kennen, kommt es durchaus häufig vor, dass in gewissen Verfahren auch renommierte Namen dann nicht von uns bestellt werden, weil es eben zu viele Verflechtungen gibt, entweder mit Parteienvertreter oder mit der anderen Seite oder mit dem Unternehmen.
Okay. Und was ist, wenn sich die Parteien nicht einigen können? Ich meine, passiert das überhaupt? Passiert das oft?
Ja, es kommt schon sehr oft vor. Also gerade bei Einzelschiedsrichtern, also wenn nur ein Schiedsrichter entscheiden soll und die Parteien müssen sich einigen, dann ist es schon, sag ich mal, in 50% oder eigentlich fast häufiger der Fälle der Fall, dass sie sich nicht einigen können. Und dann gibt es bei uns in den Wiener Regeln eben die Fallback-Option, dass bei uns das Präsidium darüber entscheidet. Also das Präsidium schaut sich dann den Fall an und bestimmt dann eben einen Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin, die über den Fall entscheiden soll. Da ist das Prozedere auch wieder dasselbe. Dann fordern wir auch wieder die Annahmeerklärung ein und wenn wir dann in der Annahmeerklärung sehen, okay, Weil du weißt das ja im Vorhinein nicht. Man weiß ja nicht, okay, hat die vielleicht im Vorjahr ein Mandat gehabt mit einem von Unternehmen, ist die schon dreimal von der Partei benannt worden. Also wir fordern da ganz normal auch wieder die Annahmeerklärung ein. Wenn die uns dann quasi grünes Licht gibt, dann bestellen wir den Schiedsrichter. Und genau dasselbe ist es, wenn eine Partei beim Senat keinen Co-Schiedsrichter benennen kann, dann ist wieder das Präsidium quasi als Fallback-Option da. Oder wenn sich die zwei Co-Schiedsrichter nicht auf eine Vorsitzende einigen können, dann sind wieder wir als also das Präsidium da, um da einzuspringen. Das ist eben der Vorteil davon, wenn man ein institutionelles Schiedsverfahren hat.
Wie lange dauert dann diese Annahmeerklärung, bis das hin und her geht und dieses Prüfen? Wie lange dauert das dann circa?
Also das geht relativ schnell. Also wir schicken meistens die Annahmeerklärung aus. Die Schiedsrichter sind meistens sehr erfreut, wenn sie von uns lesen. und die schicken das meistens in 1 bis 2 Tagen an uns wieder zurück. Wir leiten das dann den Parteien weiter zur Stellungnahme. Das hat den Grund, dass wenn Zweifel an der Unabhängigkeit bestehen können, dass dann die Parteien gleich äußern und müssen quasi nicht versuchen, den Schiedsrichter dann, sobald er benannt ist, zum Schiedsverfahren zu bringen. Also das geht dann relativ schnell, das geht dann binnen einer Woche eigentlich. Also grundsätzlich ist es schon so, wenn die Parteien mitspielen und die Schiedsrichter mitspielen, habe ich zwischen Klagseinbringen bei uns und der Fallübergabe, also den Moment, wo dann wirklich der Fall an das Schiedsgericht übergeben wird und ab dem Moment übernimmt ja dann das Schiedsgericht alles und fängt an mit dem Verfahren, 2 bis 3 Monate maximal. Okay. Also das geht relativ schnell.
Ja.
Die Sache ist immer die, wenn die Parteien sich nicht einigen können, wenn die Kostenvorschüsse, die wir vorschreiben, weil wir verlangen immer vorab die Kostenvorschüsse für das Verfahren, wenn die nicht bezahlt werden, das sind eigentlich immer so Dinge, die das Verfahren verzögern. Wenn dann oftmals werden dann zwischendurch auch wieder Vergleichsgespräche geführt, da kann es dann auch schon sein, dass ein Schiedsrichter, der eigentlich von uns schon bestellt worden ist, dann noch ein paar Monate warten muss, bis er wirklich mit die Fallübergabe, also den Fall übergeben bekommt und mit dem Verfahren starten kann.
Okay, und gibt es da vielleicht auch Amtsenthebungen bei den Schiedsrichtern? Gibt es eine Blacklist, wo er sagt, okay, den bestellen wir nie wieder?
Ja, also eine Blacklist haben wir natürlich nicht. Also wir ab dem Moment, wo das Verfahren übergeben worden ist, also ab dem Moment, wo das Schiedsgericht mit dem Verfahren beginnt, haben wir ja nur noch so eine Monitoring-Funktion. Also wir lesen mit, wir bekommen die ganzen Schriftsätze in CC, die ganze Kommunikation in CC, wo wir drüber lesen. Und da bekommen wir schon mit, wie ein Verfahren geführt wird. Wir haben, wie gesagt, keine Blacklist. Es kommt auch zu Aufhebungsklagen. Ja. Also die sind im Riss zugänglich, diese Entscheidungen. Aber selbst für den Fall, dass es zu einer Aufhebung kommt, gibt es bei uns keine Blacklist. Aber wir schauen uns schon genau an, welche Schiedsrichter wie das Verfahren führen. Und gegebenenfalls, wir haben so einen riesigen Pool in Wahrheit aus Schiedsrichtern, aus dem wir wählen können. Wir wollen ja auch möglichst divers wählen. Es wird zwar notiert, aber dass ein Schiedsrichter wirklich vom Präsidium innerhalb von 2, 3 Jahren öfter als zweimal von uns bestellt wird, das ist sehr selten, ja.
Ja, voll interessant. Es ist, weil noch zu den Schiedsgerichten, ich würde dann gerne noch zum anwendbaren Recht und so weiter, aber es gibt ja den Schiedsvertrag und den Schiedsrichtervertrag und das darf man nicht
genau.
Was ist da der Unterschied? Was ist was?
Ganz kurz. Ja, also der Schiedsrichtervertrag ist der Vertrag, der quasi zwischen den Parteien bzw. zwischen uns als Institution, weil wir dann dazwischen stehen, und dem Schiedsrichter abgeschlossen wird. Und der Schiedsvertrag oder die Schiedsklausel oder die Schiedsvereinbarung ist das, was die Parteien untereinander abschließen. Also man kommt ja, wie gesagt, nur für ein Schiedsgericht, wenn ich das auch vereinbart habe. Und in den meisten Fällen gibt es da eben eine Schiedsklausel, die steht in den Verträgen drinnen. Da steht dann, unsere Musterklausel wäre zum Beispiel, alle Streitigkeiten oder Ansprüche, die sich außer dem Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben, einschließlich Streitigkeiten über dessen Gültigkeit, Verletzung, Auflösung oder Nichtigkeit, werden nach der Schiedsordnung der Internationalen Schiedsinstitution der Wirtschaftskammer Österreich, also WIAG, von einem oder drei gemäß diesen Regeln bestellten Schiedsrichtern endgültig entschieden. Also in dieser Schiedsklausel steht dann auch drinnen, welche Streitigkeiten, nämlich alle Streitigkeiten oder Ansprüche aus diesem Vertrag, und welches Schiedsgericht ist zuständig, das ist die WIAG, und nach unseren Regeln, also nach Wiener Regeln. Also da steht dann quasi alles drinnen, um ein Verfahren bei uns einleiten zu können. Es gibt ab und zu auch den Fall, dass in einem Vertrag so etwas nicht drinnen steht, also keine Schiedsklausel drinnen steht, und die Parteien dann, nachdem sie drauf kommen, okay, es kommt jetzt zum Streitfall, nachher eine Schiedsvereinbarung abschließen, wo sie sagen, okay, die Streitigkeit aus diesem Vertrag soll eben von dir entschieden werden. Das kommt aber eigentlich seltener vor, weil grundsätzlich in dem Moment, wo sich die Parteien entschließen dazu, dass gestritten wird, herrscht dann relativ wenig Einigkeit über irgendwas. Ja.
Streitigkeiten, welche sind denn objektiv schiedsfähig?
Also die Frage nach der objektiven Schiedsfähigkeit ist die Frage, welche Angelegenheiten dürfen von Schiedsgerichten eigentlich entschieden werden? Und da darf man nicht vergessen, dass einige Streitigkeiten, die vor staatlichen Gerichten geführt werden, ja nicht nur privatrechtlicher Natur sind, sondern eben auch öffentlich-rechtliche Interessen dahinter sind. Wenn ich jetzt an die Scheidung denke zum Beispiel, eine Scheidung hat ja immer wieder auch andere rechtliche Folgen und es ist völlig klar, dass zum Beispiel eine Scheidung nicht von Schiedsgerichten vollzogen werden kann. Also in Österreich ist es so, dass jene Angelegenheiten schiedsfähig sind, die quasi kein öffentliches Interesse dahinter ist und die auch vergleichbar sind. Ja, also ich kann mich zwar schiedsrechtlich, kann ich mich ja auch vergleichen, und solche Dinge wie die Scheidung ist natürlich der, wo eben öffentlich-rechtliche Wirkungen ausgelöst werden und wo deshalb eben eine schiedsgerichtliche Einigung nicht möglich ist. Es ist aber dann auch schon umstritten, und das ob zum Beispiel so Sachen wie Unterhalt, ob die schiedsfähig sind. Derzeit ist, glaube ich, die rechtliche Meinung, dass es so nicht ist. Es gibt, weiß nicht, ob es da eine höchstinstanzliche Entscheidung dazu gibt. Aber das ist eben was, worüber man streiten kann. Ja, also warum sollte ich, ganz klar, ich wäre vor einem staatlichen Gericht geschieden, aber warum sollte ich mir den Unterhalt nicht vor einem Schiedsgericht ausmachen können? Ja, also darüber wird dann grundsätzlich gestritten.
Ja, ist eigentlich genug. Okay.
Und, Entschuldigung, eine große Sache noch, weil Schiedsgerichte ja immer wieder in Verbindung gebracht werden, wieder die großen Konzerne, die dann ihre Schiedsklauseln haben und der arme Konsument. Ja. Es gibt in Österreich einen Konsumentenschutz, der sehr stark ist, auch entgegen der Schiedsgerichtsbarkeit und auch völlig zu Recht, meiner Meinung nach, ja. Die das sagt, also ein Konsument kann nur dann vor ein Schiedsgericht gebracht werden, wenn nach Eintritt des Streits eine eigene Vereinbarung darüber geschlossen wird. Also wenn jetzt in irgendwelchen AGBs drinnen steht, mit zwischen einem Unternehmen und Konsumenten, die Streitigkeit kommt vor WIAG, ist diese ungültig. Ja, also diese große Angst, die oftmals mitschwingt, wenn man irgendwie so von Schiedsgerichten hört, dass da irgendwie ein großes Unternehmen dahinter ist, die wollen sich der staatlichen Gerichtsbarkeit entziehen und der arme kleine Konsument kann sich da nicht wehren, das kommt nicht vor. Also da ist die österreichische Konsumentenschutz stark genug und das ist auch nicht das Ziel von Schiedsgerichtsbarkeit, sondern wir wollen wirklich dort, wo es Sinn macht, nämlich bei internationalen großen Streitigkeiten, wo ich Kosten spare, wo ich Dauer einspare und wo ich vielleicht eine fachliche Expertise brauche, diese Verfahren wollen wir vor Schiedsgerichten haben.
Es geht ja auch um die Vertraulichkeit, aber es ist ja schon ein Bedürfnis nach Transparenz, auch bei den Schiedsverfahren immer mehr. Wie lässt sich das vereinbaren oder könnt ihr das überhaupt vereinbaren, Vertraulichkeit und Transparenz?
Also einer der Rechtsgrundsätze ist ja, dass staatliche Verfahren und ordentliche Verfahren, die müssen eben öffentlich sein. Und die können nur auch also gibt es immer noch Maßnahmen, die dann die Öffentlichkeit einschränken können, aber grundsätzlich sind diese öffentlich. Das sagt man wieder als Ausfluss von der Privatautonomie, können die Parteien natürlich auch vereinbaren vor Schiedsgerichten, dass das nicht öffentlich ist. Weil eigentlich dient es ja dazu, der Bürger soll sehen, wie Recht gesprochen wird. Deswegen gibt es ja dieses Öffentlichkeitsprinzip. Es soll dann nicht in irgendeiner Hinterkammer irgendein Urteil gefällt werden und niemand darf zuschauen, niemand weiß, was passiert. Aber bei Schiedsgerichten sagen die Privaten ja extra, okay, wir wollen aber nicht, dass es öffentlich wird. Wir wollen nämlich nicht, dass die Öffentlichkeit erfährt, wir streiten überhaupt oder worüber wird gestritten. Oder gerade bei Patentstreitigkeiten oder sowas, dann wo es ja auch ein Problem ist, wenn die dann öffentlich sind. Vielleicht werden da irgendwelche Betriebsgeheimnisse auch verraten, wo dann der Konkurrent eben spionieren gehen kann und da das Wissen sich rausholen kann. Und die Transparenz ist bei der Schiedsverfahren meiner Meinung nach ein anderes Problem, weil es ja immer wieder dieses Vorurteil gibt, das ist so ein kleiner, enger Kreis und die machen dann halt so Schiedsverfahren und das sind immer dieselben und die schanzen sich dann immer nur die Geschäfte quasi zu. Also der Schiedsrichter, also der einmal Schiedsrichter war, benennt in seinem nächsten Verfahren, wo er Parteienvertreter ist, den Klagsvertreter, der ihn vorhin benannt hat. Und um dem eben entgegenzuwirken, schauen wir für WIAG, dass wir zumindest, also die Schiedsrichter, also die Senate und die Einzelschiedsrichter, dass wir die öffentlich machen. Also wir haben auf unserer Website auch alle derzeit anhängigen Verfahren, die natürlich anonymisiert sind. Aber wer jetzt im Schiedsrichterpanel ist, also wer Einzelschiedsrichter ist und wer im Senat ist, kann man dort sehen, weil wir einfach weg wollen von diesem Glauben, dass eh immer nur dieselben und die machen nur ein großes Geschäft und eigentlich kann man das nicht wirklich, weiß man nicht wirklich, was die machen. Deswegen versuchen wir eben auch mit solchen Podcasts und so weiter die Schiedsgerichtsbarkeit näher zu bringen. Das ist Wille und das ist Wunsch der Parteien, dass das nicht öffentlich ist und das ist nicht Wunsch der Schiedsrichter oder der Institution, dass wir sagen, wir wollen eigentlich nicht genau verraten, was wir machen, aber wir wollen einfach nur unsere Verfahren da machen und Geld damit verdienen. So ist es nicht. Also wir schauen, dass wir eben transparent auflisten, wann, wen wir wählen, wen wir bestellen und wer gerade bei uns im Senat ist.
Ich muss sagen, gut, dass wir den Podcast machen. Es ist schon das allgemeine Thema, wenn ich mit Leuten spreche, ist schon wirklich so. Also die Meinung über Schiedsgerichtsbarkeit, natürlich Angst und überhaupt allgemein, dass es halt im Hinterzimmer ist und eh immer die gleichen bestellt ist, so wie es du gesagt hast. Ja. Vielleicht müsst ihr noch für mehr Transparenz, noch mehr Werbung sorgen.
Ja, also es ist ja wirklich erstaunlich. Wir haben im Zuge von der Novelle der Wiener Regeln 2018 haben wir auch die Möglichkeit bekommen, dass wir nationale Verfahren vor der WIAG durchführen. Das war davor eben nicht möglich. Das war bei den Landeskammern angesiedelt. Und im Zuge dessen hat es von uns vor der WIAG so Roadshows gegeben in den Bundesländern, wo eben den Unternehmern auch eben Schiedsgerichtsbarkeit näher gebracht werden sollte. Und man darf eben sich dadurch, dass wir, also oder ich zumindest in der Bubble da bin, wo jeder um mich herum mit Schiedsverfahren und Schiedsrecht zu tun hat, darf man sich nicht darüber hinwegtäuschen lassen, dass in Wahrheit der Normalösterreicher, aber auch der normal juristisch ausgebildete Österreicher keine bis wenig Ahnung von Schiedsverfahren hat und auch die Anwälte oder viele Anwälte davon noch nie ein Schiedsverfahren geführt haben und deswegen gar nie in Erwägung ziehen, dass sie sowas einfach je machen wollen. Und wir versuchen da eben mit so Roadshows oder jetzt hat es eben auch ein großes Projekt gegeben, gemeinsam mit der Uni Innsbruck und mit der Dr. Beisteiner von Zeil & Partner, die so eine Umfrage gemacht haben unter Unternehmen, wie es eben ausschaut, was kennen die Unternehmen eigentlich für Streitbeilegungsmechanismen? Sagt ihnen ein Mediator was? Sagt ihnen eine Mediation was? Sagt ihnen ein Schiedsgutachten was? Sagt ihnen ein Schiedsverfahren etwas? Und da warten wir jetzt noch auf die Auswertung, aber im Zuge dessen waren wir eben auch in Innsbruck und in Graz und in Klagenfurt und haben eben dort direkt mit Unternehmen auch gesprochen. Und da ist eine Awareness für Schiedsverfahren halt eben noch nicht vorhanden. Ja. Und da wollen wir halt eben auch ansetzen und wollen wir auch gerade diejenigen, die Verträge machen, also Anwälte oder auch Notare, dass wir die auch ein bisschen sensibilisieren, dass es eben diese Möglichkeit gibt. Und das Schiedsverfahren ist jetzt nicht das Allheilmittel und gerade in Österreich, wenn ich einen kleinen Streitwert habe und einen kleinen Streitwert habe, wo ich nur auf Zahlung klagen will, dann habe ich mit der Mahnklage ein Instrument, was natürlich 100.000 Mal billiger und effizienter ist. Aber einfach, dass man den Rechtsanwendern auch irgendwie vor Augen führt, es gibt diese Schiedsverfahren, die machen Sinn in bestimmten Konstellationen und da spare ich mir einen Haufen Geld, einen Haufen Zeit und ich brauche keine Angst haben, dass da sämtliche zivilprozessuale Grundsätze, die ich kenne aus dem staatlichen Verfahren, aus der Kraft gesetzt sind. Also ist es nicht.
Also du hast es schon erwähnt, es hat ja bei den Wiener Regeln 2018 eben die Änderung gegeben, dass ihr auch jetzt nationale Fälle administriert. Bei den internationalen Fällen, es gilt ja Lex Arbitris, ähnlich wie die Lex Fori. Es gilt das Recht des Sitzes des Schiedsgerichts, also an dem Ort. Aber wie ist das jetzt eigentlich mit der Rechtswahl materiell, rechtlich und prozessual? Wie funktioniert das mit der Rechtswahl?
Genau, also grundsätzlich nach den Wiener Regeln kann ich mir das anwendbare Recht aussuchen. Also die Parteien können wieder vereinbaren, welches anwendbare Recht sie haben wollen. Eine Ausnahme gilt eben nur, und da greift dann eben die Lex Arbitri für die zwingenden Bestimmungen.
Okay.
Das heißt, ich kann mir zwar ausmachen, wenn der Schiedsort Wien ist, es soll deutsches Zivilrecht und deutsches materielles, also deutsches Zivilrecht gelten. Aber für die Frage der Aufhebung gelten dann eben die zwingenden Bestimmungen der österreichischen ZPO, weil der Schiedsort eben Wien ist. Und wichtig ist auch, dass ich den Schiedsort nicht damit verwechsel, wo dann wirklich die Verhandlung geführt wird. Also der Schiedsort kann Wien sein, aber meine Schiedsverhandlungen finden in London statt. Das hat nichts damit zu tun. Und der Schiedsort kann auch von den Parteien frei gewählt werden. Da werden eben genau diese da wird es genau diese Überlegungen geben, aus welchen Gründen kann angefochten werden, was gibt es da für zwingende Bestimmungen. Aber es gibt eben in den Wiener Regeln wieder so eine Fallback-Option, also wozu dieses große Konstrukt der Wiener Regeln ist auch dazu da, dass wenn sich die Parteien einmal nicht einigen können oder sich nichts ausmachen, steht in den Wiener Regeln drinnen, was eben der Schiedsort ist und die Fallback-Option ist Wien. Und sollten die Wiener Regeln dann aufgrund dessen, wegen der Lex Arbitri, sollten die Wiener Regeln auch irgendeine Bestimmung nicht enthalten, habe ich ja das zweite Sicherheitsnetz. Und dann bin ich in der österreichischen Zivilprozessordnung.
Okay, mit ZB. Okay.
Ja, also das ist eben der Vorteil. Und deswegen ist es eben, ist die Lex Arbitri dahingehend wichtig, weil gerade die Frage zum Beispiel der objektiven Schiedsfähigkeit. Es gibt eben nur wenige Gründe, warum ein Schiedsspruch aufgehoben werden kann oder in weiterer Folge nicht exekutiert wird. Und ein Beispiel dafür wäre eben, wenn dieser Anspruch in Österreich nicht objektiv schiedsfähig ist. Wenn man irgendein Schiedsgericht auf irgendeiner Welt, sagen wir mal, ich glaube nicht, dass es gibt Scheidungen, die können vom Schiedsgericht beschlossen werden, dann werden die geschieden und dann den Unterhalt, der daraus entsteht, möchte dann in Österreich einklagen, dann wäre das eben ein Versagensgrund der Exekution.
die Wiener Regeln 2018 Änderungen. Es gibt die Schiedsordnung, die Mediationsordnung ist ja neu. Hat es viele Änderungen gegeben. Ja, Gender Diversity fällt mir da ein. Erzähl mal, irgendwelche Änderungen. Außer dem nationalen.
Ja, genau, also die größte Änderung war eben, dass wir jetzt nationale Verfahren durchführen können. Ansonsten war die Änderung jetzt nicht sonderlich groß. Es hat, glaube ich, 2016 auch eine Welle gegeben, wo die Mediationsordnung gekommen ist, weil wir nicht nur Schiedsverfahren machen, sondern wir machen auch Mediationen. Das ist quasi ein alternativer Streitbelegungsmechanismus, wo ich mir als Partei einen Mediator suche, mit dem ich dann meine Wirtschaftsstreitigkeit versuche beizulegen. Und das endet dann allerdings nicht mit einem Schiedsspruch, sondern mit einem Vergleich. Und ein großer Unterschied ist eben, ein Schiedsspruch kann immer auch entgegen des Willens. Also sobald ich mal vor einem Schiedsgericht bin, wird einer der Kläger oder die Beklagte wird einer gewinnen und einer verlieren. Bei der Mediation ist es so, dass man sich wirklich einigen muss. Also der Mediator hat dann nicht die Gewalt, dass er sagt, okay, wir schreiben jetzt das in den Vergleich rein, sondern es ist quasi immer noch ein bisschen eine sanftere Methode der Streitbeilegung. Und ist natürlich auch interessanterweise bei diesen vielen Roadshows, die wir gemacht haben, ist die Mediation immer deutlich besser weggekommen als das Schiedsverfahren. Also die Mediation, auch wenn sie, wir haben jetzt derzeit, glaube ich, 4 oder 5 Mediationsfälle anhängig bei uns. Es ist noch nicht wirklich angekommen bei den Unternehmen. In anderen Rechtsordnungen, also zum Beispiel in Amerika, ist es gang und gäbe, dass ich eine Mediation führe. Und es macht vor allem dann Sinn, wenn ich längerfristig einen Vertrag habe mit einer anderen Partei und ich möchte jetzt auch dieses Verhältnis nicht irgendwie zerrütten, da macht es natürlich auch extrem Sinn, wenn ich da versuche, vor einem Mediator das zu vergleichen, bevor ich dann eben in ein Schiedsverfahren gehe.
Ja, weil dann grundsätzlich beide zufrieden sein sollten, überhaupt wenn es länger
ist. Richtig, ja.
Der Mediator, wie wird der ausgewählt, bestellt? Ist das ähnliche?
Das funktioniert eigentlich ähnlich. Also es gibt Mediatoren, die ich auswählen kann. Es gibt auch eine Liste auf der Homepage von uns. Aber grundsätzlich ist der Mediator frei wählbar. Macht da natürlich einen Sinn. Es gibt Rechtsanwälte, die sind spezialisiert darauf, weil es erfordert ja auch ein gewisses Maß an Soft Skills, wenn man festgefahrene, teilweise auch persönliche Konflikte da irgendwie aufweichen muss. Und ja, der Mediator hat dann eben auch eine spezielle Ausbildung, wo er eben genau auf das auch hingedrängt worden ist, dass er auf sowas Rücksicht nimmt.
Ich habe dich vorher unterbrochen und du sagst, ihr habt 5. Das heißt, ihr habt wirklich deutlich weniger Mediationsverfahren als Schiedsverfahren.
Genau.
Warum?
Ja, die Mediation ist halt ein relativ neues Instrument und es dauert halt, bis das auch Ich glaube, es ist einmal sehr wichtig, wenn es einmal ein paar große Mediationen geben wird, die funktionieren. Weil derzeit ist halt schon irgendwie auch oft der Tenor, dass man sagt, hey, was soll das bringen, wenn ich mich da an den Tisch setze und rede mit irgendjemandem. Also es kommt darauf an, ich glaube, es wird natürlich auch überschwappen von Amerika und es kommt auch vermehrt und es hört sich auch gut an, finde ich. Also man kann viele Probleme, gerade wenn ich wirklich vorhabe, mein Vertragsverhältnis mit der anderen Partei aufrechtzuerhalten und das nicht so komplett zum Zerwürfnis zu bringen, lohnt sich das. Und es ist auch in vielen Verträgen drinnen, dass irgendwie so eine dreistufiger, unter Anführungszeichen, Eskalationsplan drin ist, dass man sagt, okay, wenn es im Streitfall kommt, dann setzen sich einmal 4 Wochen die Geschäftsführer zusammen, versuchen zu vergleichen. Als nächsten Schritt probieren wir eine Mediation. Und wenn die nach 6 Monaten nicht funktioniert, dann gehen wir in ein Schiedsverfahren hinein. Und einer der großen Vorteile, wo ich gesagt habe, dass der Schiedsspruch dann eben in so vielen Ländern vollstreckbar ist, den Vorteil hat der Mediationsvergleich noch nicht. Ja. Aber dem wirken wir eben da entgegen, dass es bei uns die Möglichkeit gibt, ein Schiedsverfahren einzuleiten. Dann wird das Schiedsverfahren unterbrochen und es wird eine Mediation gestartet und der Vergleich, der dann bei der Mediation erwirkt wird, der wird dann wieder in einem im selben Schiedsverfahren, das dann fortgeführt wird, eben in einen Schiedsspruch gegossen.
Und der ist dann eben
vollstreckbar, ja. Also da gibt es Instrumente, um dem entgegenzuwirken. Auch wenn es jetzt auch schon ähnlich dem New Yorker Übereinkommen gibt, ich glaube, die Singapore Convention ist das, die ist jetzt vor 2 Jahren oder was unterzeichnet und ratifiziert worden, aber es sind auch deutlich weniger Staaten dabei.
Voll interessant und voll spannend, wirklich. Ich hätte noch 1000 Fragen, aber was ist der Vorteil? Es gibt 100 internationale Schiedsinstitutionen. Warum sollte man genau wir quälen? Aber jetzt nicht nur, weil du dort arbeitest, sondern...
Ja, also ich meine, ein großer Unterschied zwischen den verschiedenen Institutionen sind natürlich die Kosten. Jeder hat seine eigene Kostentabelle. Und jeder hat quasi einen eigenen Kostenvorschlag, was die Schiedsrichter verdienen. Jeder hat einen anderen Steigungsgrad, also ab einer gewissen Höhe werden dann die verschiedenen Institutionen wieder teurer. Also das kann man sich im Vorhinein überlegen. Wir sind da sicherlich, vergleichen uns da oft eigentlich mit den Nachbarn, mit der Deutschen, mit der DIS oder mit den Schweizern oder auch mit der ICC. Da sind wir sicher von dem, was es kostet, am unteren Segment angesiedelt. Und Wirk ist halt wirklich im Kernmarkt, wirklich in den südosteuropäischen, also CEE, SEE-Ländern verankert. Dort haben wir schon sehr viele Verfahren geführt. Das heißt, wir haben da eben auch die Expertise, wir haben da die Schiedsrichter, die das führen könnten, weil sie eben Erfahrung haben mit diesen Staaten. Und es ist oftmals auch eine Frage, für welche Schiedsinstitution entscheide ich mich, ist halt auch oftmals eine Frage der Verhandlungsposition, wenn ich den Vertrag gerade abschließe. Also natürlich möchte ich als Europäer oder als Österreicher möchte ich eher zu WIRG. Wenn ich dann aber wenn ich russischen oder chinesischen Vertragspartner bin und je nachdem, wie da die Verhandlungspositionen sind, wird er versuchen, eben ein eigenes Schiedsgericht durchzuführen. Aber das sind eher persönliche Komponenten, die da mitschlagen, weil wir als WIRG bevorzugen ja keine österreichischen Unternehmer. Und wir schauen ja dann zum Beispiel auch, dass auch eben der Anschein nicht erweckt wird, dass wenn eine österreichische Partei ist und eine ausländische Partei ist, dass wir dann zum Beispiel keinen österreichischen Schiedsrichter wählen. Einfach, dass auch gar nicht, auch wenn wir hundertprozentig davon überzeugt sind, dass die österreichischen Schiedsrichter fähig wären, das ohne irgendwelche Vorurteile durchzuführen. Wir wollen halt einfach nicht, dass der Anschein entsteht, naja, eh klar, weil der WIRG, der wenn er in Österreicher bestellt auch. Und das wollen wir einfach nicht, weil eben es gibt eine Konkurrenz im Markt und wir sind da sehr erpicht darauf, dass wir eben mit transparenter Aufstellung, wer ist bei uns Schiedsrichter und auch mit unseren Schiedsrichterbestellungen dafür sorgen, dass wir da wettbewerbsfähig sind und dass wir auch wirklich den Ruf haben, dass wir unabhängig agieren und auch unabhängig vom Standort Österreich agieren.
Der zweite Dinge, ich habe im Vergleich schon gelesen, dass ihr auch moderner seid mit eurer elektronischen Datenbank und mit Einreichen der Schiedsklage und so weiter. Also das ist auch, glaube ich, noch ein Punkt. Mhm. Ja. Und seit dem CETAG hat jetzt, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen,
CETAG, ja.
Ja, was kannst du dazu was sagen?
Die CETAG ist eben eine chinesische Institution und mit der verbindet uns von WIRG eigentlich eine langjährige Freundschaft. Also wir sind seit über 25 Jahren mit denen in einer Kooperationsvereinbarung. Wir sind auch sehr froh, dass die CETAG eben ihr europäisches Headquarter in Wien aufgeschlagen hat. Da waren wir auch bei der Eröffnung dabei. Ja, es ist auch oft so bei den Schiedsinstitutionen, dass wir streiten eigentlich nicht um die eigenen Schiedsfälle, sondern wir versuchen eher, dass wir den Kuchen vergrößern, indem wir eben dass die Awareness schaffen, dass Schiedsverfahren in gewissen Fällen gut sind und sinnvoll sind. Und das vermehrt berücksichtigt werden soll. Also wir sind jetzt nicht im direkten Wettstreit mit der ICC oder mit der DIS. Im Gegenteil, wir machen viele Veranstaltungen gerade mit DIS und mit den Schweden und den Mailänder Schiedsinstitutionen und haben auch sehr viele, eben auch wie mit der CETAG, sehr viele Kooperationsübereinkommen, wo wir dann gemeinsam Konferenzen abhalten, wo wir auch unterstützen. Also wenn wirklich örtliche Verhandlungen in China stattfinden müssen nach WIRG-Regeln, könnten wir uns bei CETAG melden und die stellen uns Verhandlungsräume zur Verfügung. Also es ist der Schiedsmarkt ist zwar umkämpft, aber wir versuchen uns da eher quasi den Kuchen zu vergrößern und wirklich die Verfahren, die vor Schiedsgerichte gehören, auch wirklich vor Schiedsgerichte zu bringen. Und es ist dann weniger dieses Klein-Klein, welche Institution nimmt welche Schiedsverfahren weg. Das findet eigentlich nicht statt.
Ja, okay. Vielleicht noch zu WIRG und seiner Chefin, Dr. Lise Fremuth-Wolf. Es gibt ja seit 1993 die NGO, Arbitral Women NGO, die sind ja, weil ja Frauen überall, aber auch in der Schiedsgerichtsbarkeit unterrepräsentiert sind, gibt es ja Unterstützungen und da habt ihr ja ein Pledge unterzeichnet, wurde von euch, also praktisch Maßnahmen, IEA-Pledge, dass die gesetzt werden dafür, dass man Frauen unterstützt. Wann war die Geburtsstunde? Wie werden Frauen? Ich finde es ja großartig, aber jetzt kannst du ein bisschen was darüber erzählen.
Bitte. Ja, also dieser Pledge, also Equal Representation Arbitration Pledge ist das. Der ist gegründet worden 2015 und hat eben zum Ziel, dass Frauen eben zu einer gleichberechtigten Rolle auch in Schiedsverfahren geholfen wird. Es ist nämlich schon so, dass ein Großteil der Schiedsrichter, die benannt werden, das sind erfahrene Anwälte in diesem Bereich. Und Erfahrung kriegt man nur, meine ich, durch 20, 30 Jahre Arbeit. Und deswegen ist es schon so, dass der Großteil der Schiedsrichter der Mann 50 plus ist, um dem eben entgegenzuwirken, weil grundsätzlich Arbitration ja wirklich ein Bereich ist, wo sehr viele Frauen arbeiten, wo auch viele Frauen in den Kanzleien als Konzipienten sind. Aber dann eben durch die üblichen Probleme, die halt eben entstehen, durch Probleme mit der Familienplanung und der Vereinbarkeit im Job, das nicht möglich ist. Und dieser Pledge wurde eben gegründet, um das eben zu ändern. Und wir haben ja halt eben viele Veranstaltungen gemeinsam Zum Beispiel hatten letztes Jahr eine Gender Diversity Veranstaltung bei uns in der Kammer auch, wo es eben darum ging, warum gibt es so wenig Frauen eben als Kanzleipartner in großen Wiener Kanzleien. Und da ist es uns halt einfach wichtig, dass wir halt auch die Awareness schaffen, dass wir auch daran arbeiten und wir uns auch wirklich Mühe geben, gerade wenn es um die Bestellungen geht, dass wir da einen Ausgleich schaffen. Weil wenn wir haben jetzt, ich glaube, letztes Jahr ca. 60% unserer Bestellungen waren dann auch wirklich Frauen, die wir bestellt haben. Und das Problem sind eben, also Problem, der Umstand, dass eben dieses Ungleichgewicht herrscht, ist eher dem geschuldet, dass die Parteien, wenn sie benennen, weniger auf Frauen Rücksicht nehmen als Männer, weil es halt einfach die Frauen, die langjährige Schizophren haben, da reden wir eben jetzt nicht von 5 Jahren oder 10, sondern wirklich von 30 Jahren, die lässt sich auf 2 Händen abzählen. Und da nutzen eben solche Veranstaltungen schon immens, dass man eben auch wieder die Awareness schafft, okay, es gibt genauso hochqualifizierte Frauen wie Männer und lasst euch das im Kopf gehen. Also wir sind ja auch von wir ein sehr weibliches Team. Ich bin ja da eher, wir sind ja genau der Unterschied. Ich bin ja der einzige Mann bei uns im Team. Und Arbitration ist, wenn man auf die Arbout-Veranstaltungen geht oder die Winter Academy, die es gibt, wenn man sich das anschaut, dann ist Arbitration wirklich weiblich. Und das heißt, es ist hoffentlich nur eine Frage der Zeit, bis sich das dann auch in den Schiedsrichterbestellungen der Parteien, aber auch eben allgemein widerspiegelt.
Ja, super. Ich wollte dich gerade fragen, ob Studentinnen gefördert werden durch die Mood Courts, habe ich auch gelesen und so weiter.
Richtig.
Und das Maßnahmengesetz für Studentinnen.
Also für das kann man auf jeden Fall auch wieder Werbung machen, wenn ich das darf. Also ja. Den Mood Court, wer wirklich Interesse daran hat, in die Schiedsgerichtsbarkeit reinzuschnuppern, bitte meldet euch für den Mood Court an. Das ist der größte Mood Court weltweit, wo wirklich Leute aus hunderten von Ländern am Schluss zusammenkommen. Der ist ja heuer auch nicht, also wäre wieder das Finale in Wien gewesen. Das ist natürlich Corona-bedingt ausgefallen. Aber da ist aufgrund, ich glaube, die Frau Dr. Netal war da sehr, und die anderen Organisatoren vom Wismut waren da wirklich sehr picht darauf, dass das trotzdem stattfinden kann. Und die haben dann eben diese Mood-Verhandlungen auch wirklich alle online abgehalten. Das war ein immenser Kraftakt, das über die Bühne zu bringen. Und ja, Mood Court ist vielleicht ganz am Anfang, das ist einfach eine gespielte Verhandlung. Also man hat einen gespielten Fall und muss dann auch wirklich vor den Schiedsrichter, Senat, sein Plädoyer halten, seine Submissions vorbereiten. Und es ist irrsinnig spannend, es ist irrsinnig cool, wenn man wirklich mit vielen motivierten jungen Leuten zusammenkommt. Man kommt in verschiedene Länder, hoffentlich wird das in Zukunft auch so sein und kann dann wirklich einmal in die Schiedsgerichtsbarkeit hineinschnuppern. Weil ich weiß nicht, wie es auf der SFU ist, aber ich weiß von mir damals im Juridikum, das ist damals in der Zivil, also zur Prüfung von so einem Zivilprozessrecht ist das kurz vorgekommen. Aber wenn man nicht irgendwelche Wahlfächer besucht hat, dann hat man vom Schiedsrecht auch nicht wirklich was mitbekommen.
Ja, wir sind ein sehr junges Studium, aber unsere Professoren sind schon bedacht, eben Schiedsgerichtsbarkeit, Regelwerke, internationale Regelwerke und so weiter, dass wir da schon einen Fokus setzen. Und ja, es ist auch voll interessant und ich finde, es ist auch sehr wichtig, wirklich, dass man da,
absolut, ja,
dass man wirklich da einen Fokus drauf setzt. Ja, Mood Court, auch voll interessant. Muss man dann vielleicht unbedingt den Link schicken, dann kann ich ihn nämlich
genau, ja.
Das findet dann nächstes Jahr statt. Wie gibt es ein Anmeldeverfahren?
Also ich glaube, es ist jede Uni hat ausgeschrieben, es gibt ja Mood Court, es gibt ja verschiedene. Also es gibt ja die Zivilrechts-Mood Court, es gibt jetzt auch ein Arbeitsrechts-Mood Court. Ich glaube, da seid ihr eh ganz erfolgreich gewesen jetzt.
Haben wir gewonnen sogar.
Ich glaube, ja, das habe ich euch gelesen. Also muss man sich direkt auf seiner Uni erkundigen. Aber ich glaube, dass beim Wismut Court, also der für Schiedsgerichtsbarkeit steht, dass die auch wirklich von jeder Uni auch wahrgenommen wird. Also ich weiß, letztes Jahr, da war das Juridikum dabei, die WU, da war dabei, die Grazer waren dabei, die Innsbrucker waren dabei, die Linzer waren dabei. Also es ist wirklich, ich habe es nämlich nicht gemacht, nämlich damals mit dem Hintergedanken, das kostet mich ein Semester. Und selbst wenn es ein Semester unter Anführungszeichen kostet, ist es völlig egal, weil erstens die Arbeitserfahrung, die man da sammelt, die Leute, die man kennenlernt, das Argument gilt nicht. Das kann ich eben nur ausreden. Macht's den Mood Court.
Ja, bei dir ist es ausgeglichen, weil du warst so schnell unterwegs, dass du danach dann ein bisschen aus.
Ja, ist richtig, ja. Aber trotzdem, wir haben jetzt eben das Glück gehabt, dass wir auch eine Veranstaltung mit den österreichischen Mood Court, Wismut Court Teams hatten. Es ist halt einfach schön, wenn man so viele junge, motivierte Leute hat, die sich für das interessieren, wo man gerade arbeitet. Und das war wirklich ein sehr spannender Vortrag, den wir da halten haben dürfen und irrsinnig viele Fragen, die da gekommen sind. Ja, also ich kann das nur wirklich wärmstens jedem ans Herz legen.
Ja, danke schön. Ich werde es auf jeden Fall verlinken. Und gibt es vielleicht sonst noch irgendwelche Veranstaltungen demnächst dieses Jahr? Ich meine, ich weiß, es ist ein bisschen schwierig durch Covid-19.
Richtig. Also wir sind von der WIAG jetzt ziemlich auf Webinare umgestiegen. Ja. Wir haben auch da gleich, was auch vielleicht ganz interessant ist, ein Problem, was natürlich jetzt durch Covid-19 aufgetreten ist, ist, dass dadurch, dass die Schiedsverfahren sehr international sind, müssen ja die Leute auch dann zu den Schiedsverhandlungen einfliegen. Das ist derzeit nicht möglich. Das heißt, es ist jetzt ein irrsinniger Aufwand von uns betrieben worden und auch von den Parteienvertretern, dass ich solche Virtual Hearings halt durchführen kann. Und das fängt halt wirklich einfach bei technischen Voraussetzungen an. Und wir sind da gemeinsam mit unseren Präsidiumsmitgliedern, Herrn Dr. Schwarz und der Frau Dr. Nettel und auch die Generalsekretärin Dr. Fremont Wolf, hält da jetzt am 2. Juli noch ein Webinar, wo es eben genau um solche Virtual Hearings gibt, was gibt es zu beachten. Und ansonsten bitte gern immer auf unsere Website schauen. Über LinkedIn haben wir immer wieder Veranstaltungen. Es wird halt jetzt sehr viel über Webinare gehen, aber auf der anderen Seite, wir haben auch gerade einen Tag der Wirtschaftsmediation, der findet am 14. oder 15.09. statt, wo halt wirklich auch diese Mediationsthema noch einmal anständig beworben werden soll und den Unternehmen näher gebracht werden kann und ist auch für Studenten interessant. Ja, ansonsten, alle Infos von uns gibt es über LinkedIn oder auch über Newsletter. Okay. Und ja, das sind so unsere nächsten Events, die wir haben.
Ja, danke schön. Ich werde auf jeden Fall alles verlinken und auch eure Website. Und ja, voll interessant. Also ich werde auf jeden Fall reinhören. Leider nicht vorbei. Lieber Stefan, großartig, vielen, vielen Dank, dass du
uns so
erzählt hast.
Und nochmal danke für die Einladung.